Es ist mir eine Freude, heute hier zu stehen und mit euch in das Wort Gottes zu gucken und gemeinsam zu schauen, was heute Gott machen möchte und vor allem, was uns Gott heute mitgeben möchte. Und bevor wir in die Predigt einsteigen, möchte ich euch mal so eine kleine Erfahrung mitteilen, die ich jetzt in der Woche hatte. Und zwar war es so, dass ich mir gedacht habe, dass ich mal nachschaue, welche Orte es noch so gibt, die man sich noch so auf der Welt anschauen muss. Ja? Also Urlaubsorte, ich mag das ja so zu gucken, weil ihr müsst wissen, in meiner ganzen Jugendzeit war es so, dass wir so ab meinem, ich glaube, 10. Lebensjahr sind wir alle 2 Jahre in Urlaub gegangen. Aber wir sind alle 2 Jahre immer nach Äthiopien geflogen. Ja? Es war der Hammer, ich habe mich gefreut, ich habe meine Familie kennengelernt. Aber das Ding ist, mit 21 kannte ich nur Äthiopien außerhalb von Deutschland. Ja? Also hatte ich die Sehnsucht zu wissen, ey, wie sieht die Welt aus? Und dann gucke ich halt immer wieder mal im Internet, was es noch für andere Reiseziele gibt. Und dann bin ich in YouTube rein und dachte, okay, mal sehen, was ich dafür finde, so für Vorschläge. Und da gab es dann eine Person, die ich gesehen habe, die hat 30 Millionen Abonnenten auf ihrem Kanal. Ja? 30 Millionen. Ich dachte mir, oh, das ist ja schon mal eine Nummer. Und diese Person war live und hat so einen Vlog gemacht. Also ein Vlog ist einfach, da zeigt eine Person, wie so eine Nation ist. Ja, und ich habe gesehen, dass da 300.000 Menschen live zugeguckt haben. Falls ihr euch nicht so bei YouTube auskennt, das ist eine riesige Zahl, wenn 300.000 Menschen jemanden live zugucken. Und ich bin auf seinem Kanal, habe mir das angeguckt und dann habe ich gemerkt, diese Person reist durch Länder und macht 5 Stunden ist sie dann am Tag unterwegs und läuft einfach an der Straße rum, geht in Restaurants essen und Menschen gucken da zu und es sind 300.000 Menschen, die sich das 5 Stunden lang angucken, wie die Person spazieren geht und essen geht. Und ich dachte mir, das ist doch verrückt. Ja? Also als ich mir ein bisschen das angeguckt habe, da war ich schon müde und hatte keinen Bock mehr in Urlaub zu gehen. Ja? Und dann habe ich mich gefragt, wie ist denn diese Person überhaupt bekannt geworden? Und dann habe ich gemerkt, dass diese Person bekannt geworden ist, weil viele junge Menschen dieser Person zuschauen, wie sie Online-Spiele spielt. Also diese Person setzt sich zu Hause hin und spielt dann entweder auf dem PC oder auf irgendeiner anderen Konsole Spiele. Und die Kids oder Jugendliche setzen sich dann zu Hause hin und gucken dieser Person stundenlang zu, wie sie Spiele spielt. Und ich dachte mir, ich werde schon verrückt. Also wenn ich mit Jugendlichen rede, dann sage ich denen auch immer, ey, du kannst nicht stundenlang am Computer sitzen und zocken. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es Kinder gibt, die nicht selber spielen, sondern Kinder da sind, die 5 Stunden jemanden zugucken, wie er spielt. Also das war zu viel für mich. Ja? Das war echt einer zu viel für mich. Und warum war das einer zu viel für mich? Weil ich kenne es aus meiner Generation, dass man selber spielen möchte, dass man selber eine Leidenschaft dafür hat. Aber mittlerweile ist die junge Generation, da merke ich auch, dass ich älter werde, an einen Punkt gekommen, dass sie Freude daran haben, einfach anderen zuzuschauen. Und warum erzähle ich das? Weil ich dann für mich selber gedacht habe, dass es ab und zu auch so sein kann mit uns als Gläubige, als Christen. Es kann manchmal so sein, dass wir in unser Leben schauen und irgendwann durch gewisse Umstände oder Situationen, entweder im Gemeindeleben oder im persönlichen Glaubensleben, irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr die sind, die selber eine Leidenschaft haben, sondern aufgrund von verschiedenen Umständen an einen Punkt kommen, wo vielleicht diese Leidenschaft kühler wird. Wo wir uns zurücknehmen und vielleicht auch in die Gemeinde kommen und einfach anderen nur noch zugucken, wie sie Lobpreis machen. Anderen zugucken, wie sie eine Leidenschaft haben für Gott, wie sie für Gott brennen. Aber bei uns ist es vielleicht erloschen aufgrund von irgendwelchen Umständen oder Situationen. Manchmal ist es auch einfach nur so, dass das Feuer, das wir hatten in unserer vielleicht Anfangszeit, dass da vielleicht einfach dieses Feuer nicht mehr genährt worden ist. Und wir werden genauso wie diese Kids. Und anstatt wir uns selber ins Geschehen werfen, anstatt wir selber am Steuer sind, kommen wir an einen Punkt, wo wir einfach nur noch zuschauen. Und wenn man einmal an diesen Punkt kommt, wo man sich denkt, ach okay, Gott ist mit mir fertig. Ich habe zwar Dinge erlebt, aber ist okay, ich lasse jetzt mal die anderen. Ich gucke den anderen zu. Wenn man einmal an diesen Ort kommt, dann kann es sehr, sehr schnell gemütlich werden. Und irgendwann wird man wie diese Kinder, die gar nicht mehr das Bedürfnis danach haben. Die Eltern freuen sich vielleicht, weil die Kinder die Spiele nicht mehr haben wollen. Aber irgendwann werden wir auch so, dass wir gemütlich werden und zurücksetzen und keine Erwartungen mehr haben an diesen lebendigen Gott. Und ich dachte mir, wir gucken mal in die Schrift und schauen uns eine Geschichte an. Eine Geschichte, die die meisten von euch kennen werden. Eine Geschichte, die mich schon damals immer fasziniert hat. Ja? Und das ist die Geschichte von Jericho, von Josua, als er mit dem Volk Israel unterwegs ist und dann an Jericho ankommt. Und ich lese vom Josua 6, 1 bis 7. In Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam mehr heraus oder hinein. Da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lasst alle Kriegsmänner einmal rings um die Stadt herumlaufen und tu so sechs Tage lang. Und lass sieben Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade her. Und am siebten Tag zieht siebenmal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man das Horn bläst und ihr den Schall der Posaunen hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Volk soll hinaussteigen, ein jeder, wo er gerade steht. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen: Trag die Bundeslade und lass sieben Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er: Geht hin und zieht um die Stadt, und wer bewaffnet ist, soll vor der Lade des Herrn hergehen. Die Geschichte von Josua und dem Volk Israel. Wenn man diese Geschichte schon oft gelesen hat, dann ist es meistens so, dass man an einen Punkt kommt und sagt: Ich kenne die Geschichte, Josua war da und er hat Jericho eingenommen. Aber ich möchte, dass wir uns mal genauer anschauen, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Und damit ihr auch so einen greifbaren Titel habt, worauf ich hinaus will in der Predigt, habe ich die Predigt so genannt: Glaube, selbst wenn du nichts siehst. Glaube, selbst wenn du nichts siehst. Wir lesen, dass Josua vor Jericho kommt und Jericho hatte große Mauern. Es war eine Stadt, die verriegelt war. Und wir dürfen nicht vergessen, Josua ist mit dem Volk Israel schon 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Und die Motivation, die sie hatten, als sie durch diese Wüste gelaufen sind, war, dass sie von Gott das Wort bekommen haben: Ey, ich führe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und in diesen 40 Jahren in der Wüste haben sie alles Mögliche erlebt. In diesen 40 Jahren Wüste gab es immer wieder Situationen, wo sie gesagt haben: Es reicht mir, wir können nicht mehr, warum hast du uns nicht in Ägypten gelassen? Und jetzt kommen sie aus dieser Wüste raus und das Erste, was sie sehen, ist eine riesige Mauer. Das Interessante finde ich: Gott redet mit Josua, im Vers 2 lesen wir das, er redet mit Josua und sagt ihm: Ich habe den König und die Stadt in deine Hand gegeben. Gott redet so, als wäre es schon geschehen. Gott sagt: Ich habe sie dir schon hingegeben. Aber die Realität, die vor dem Volk Israel ist, ist diese riesige Mauer. Gott spricht zu Josua, aber die Realität sieht anders aus. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne es auch aus meinem Leben so, dass es oft Situationen gibt, wo ich weiß, die Schrift sagt mir dieses Wort und dieses Versprechen. Gott gibt mir dieses und dieses Versprechen und ich will an dieses Versprechen festhalten und ich glaube, dass wenn Gott was sagt, dass es wahr ist. Es gibt Dinge, wo Menschen etwas über mein Leben ausgesprochen haben, wo sie gebetet haben und mir gesagt haben: Ey, Gott hat das und das für dein Leben. Aber es gab immer wieder Situationen, wo ich dann durchs Leben gegangen bin und ich habe nichts anderes gesehen als eine Mauer. Nichts anderes als eine Mauer. Und vor allem, wenn man aus einer Zeit der Wüste kommt, dann möchte man an einen Punkt der Ruhe kommen. Aber wie gehen wir damit um, wenn vor uns nicht das Land aus Milch und Honig ist, sondern wir nur eine Mauer sehen? Wisst ihr, was ich interessant finde? In dem ersten Vers steht eine besondere Beschreibung. Diese Beschreibung war nicht etwas, was allen bewusst war. Aber was in der Bibel beschrieben steht, ist, ich muss kurz mein Handy nochmal verbinden, was wir in der Bibelstelle lesen, ist, dass die Mauern, die verschlossen waren, dass die Burg, wo sie sich verriegelt haben, dass sie sich verschlossen haben. Warum? Weil sie sich gefürchtet haben vor den Israeliten. Das war nicht etwas, was das Volk Israel in diesem Moment schon gewusst hatte. Das Volk Israel stand einfach nur da und hat einen Feind gesehen. Aber was in Gottes Wort steht, ist, dass die, die in dieser Mauer waren, sich gefürchtet haben vor Israel. Und der erste Punkt, den ich heute mit uns teilen möchte, ist genau dieser. Ich möchte uns ermutigen und euch sagen, wenn ihr vor Mauern in eurem Leben steht, wenn ihr in Situationen kommt, wo es geistliche Kämpfe gibt, wenn ihr in Situationen kommt, wo Gott etwas über euer Leben ausgesprochen hat, aber ihr seht nur Mauern, dann möchte ich euch ermutigen und euch sagen, jede Mauer, die ihr seht, hinter jeder Mauer steht ein größerer Sieg. Wenn es in der geistlichen Dimension Widerstand gibt, wenn wir merken, dass sich irgendwo geistig etwas gegen uns stellt, dann ist es nur, weil in der geistlichen Welt all das, was Böses, sich davor fürchtet, wer hinter uns steht. Es ist wichtig, dass wenn wir unterwegs sind, wenn wir wandern, wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir eine Mauer sehen, dass wir nicht in unserer Perspektive stecken bleiben. Dass wir nicht versuchen, aus unserer menschlichen Perspektive auf Probleme zu schauen, sondern dass wir unser Blick immer wieder auf Gott richten. Es ist wichtig, dass wir unsere Probleme aus den Möglichkeiten sehen, die Gott für uns hat. Wenn wir da stehen bleiben, wo unsere Möglichkeiten stehen, dann werden wir schnell an Punkte kommen, wo wir all unsere Unzulänglichkeiten auf Gott projizieren. Und es kann schnell an einen Punkt kommen, wo entweder Verzweiflung kommt oder, wie ich am Anfang gesagt habe, unser anfängliches Feuer, unsere Leidenschaft dafür, Jesus nachzufolgen oder uns Gott ganz hinzugeben, mit der Zeit mehr und mehr abnimmt. Wir sehen, dass Gott Josua aber auch Instruktionen gegeben hat, wie er sich verhalten soll. Und ich glaube, davon lernen wir auch sehr, sehr viel. Und zwar sehen wir in der Geschichte, dass Gott zu Josua sagt, ey, mach das ganze Kriegsheer bereit und lauf um die Stadt Jericho herum. Lauf um sie herum, aber keiner soll laut sein, keiner soll etwas machen. 6 Tage sollen sie einfach um diese Stadt laufen. Und jetzt lasst uns mal in die Perspektive der Soldaten einsteigen, in die Perspektive von den Israeliten. Denn das Interessante ist, Gott redet zwar zu Josua und sagt, Josua, ich habe sie in deine Hand gegeben. Er sagt zwar zu Josua, ey, am 7. Tag sollt ihr schreien und alles Mögliche. Aber wenn wir in den Text schauen, Josua sagt das nie seinem Volk. Josua sagt es nie den Soldaten, die er anleitet. Josua sagt ihnen nur, lauft um diese Stadt. Und ich stelle es mir so vor, dass die Soldaten alle in ihren Zelten vor der Stadt sind und ihre Frauen und ihre Kinder verabschieden und sagen, Schatz, heute gehen wir und wir nehmen Jericho ein. Und sie machen sich auf den Weg und sie kommen an und Josua sagt, wir laufen jetzt einmal um Jericho rum. Und sie laufen um Jericho rum und sagen kein Wort. Und nachdem sie um Jericho rumgelaufen sind, sagt Josua, wir gehen jetzt wieder. Okay, die Soldaten gehen wieder, sie kommen zu Hause an und die Frau und die Kinder kommen und sagen, und Schatz, ihr seid so schnell wieder zurückgekommen, habt ihr die Stadt schon eingenommen? Und am ersten Tag sagt der Soldat vielleicht noch, nein, Schatz, ich glaube, Josua wollte, dass wir erstmal die Umgebung uns anschauen. Ich glaube, er wollte erstmal, dass wir ein Gefühl für die Stadt bekommen. Und dann gehen sie am 2. Tag raus und Josua sagt ihnen wieder, lasst uns um Jericho herumgehen. Und sie drehen wieder eine Runde um Jericho. Und sie sehen die Feinde auf der Mauer. Und nachdem sie um die Stadt gelaufen sind, sagt Josua wieder, komm, wir gehen wieder. Der Soldat kommt wieder zu Hause an und die Frau fragt ihn natürlich wieder, was ist passiert? Warum bist du schon wieder da? Und ich weiß nicht, vielleicht hat der Soldat gesagt, ich weiß auch nicht. Ich bin mir sicher, Josua will es am dritten Tag machen. 3 ist eine gute Zahl. Morgen werden wir diese Stadt einnehmen. Am dritten Tag kommen sie wieder raus und Josua sagt wieder, laufen wir um diese Stadt. Und nachdem sie um diese Stadt laufen, fangen schon an, die Soldaten, die auf der Mauer sind, fangen schon an zu sagen, was ist eigentlich mit euch los? Habt ihr Angst? Kommt, greift uns an oder lasst es ganz sein. Und sie fangen bestimmt an, die Soldaten zu verspotten. Und auch am dritten Tag sagt Josua, kommt, wir gehen wieder nach Hause. Wie muss sich so ein Soldat gefühlt haben, als er am dritten Tag wieder zu Hause ankommt? Frau, Kinder kommen wieder und sagen, und habt ihr jetzt Jericho endlich eingenommen? Und irgendwann, glaube ich, fängt auch der erste Soldat an zu denken, ey, ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich habe noch nie eine Armee gesehen, die so Krieg führt. Also ich weiß nicht, was Josua einfällt. Und die ersten Zweifel kommen vielleicht hoch. Und jetzt stellt euch vor, es folgt nur ein 4. Tag, ein 5. Tag. Und ganze Zeit werden sie vielleicht ausgelacht. Sie werden von oben hin beleidigt. Und am 5. Tag kann es sein, dass der ein oder andere sagt, ey, ich habe keine Lust mehr. Josua weiß nicht, was er tut. Vielleicht hat Josua Angst. Vielleicht traut sich Josua nicht, in diese Stadt zu gehen. Und am 6. Tag bin ich mir sicher, als die Soldaten zurückgegangen sind, haben vielleicht die Ersten miteinander angefangen zu reden. Und gesagt, weißt du was? Ich glaube, wir sollten einpacken. Ich glaube, wir sollten gehen. Warum? Sie sind müde von der Wüste. Und jetzt laufen sie 6 Tage schweigend um diese Mauern. Und sehen nichts. Und das Einzige, was sie bekommen, ist, dass sie ausgelacht werden, dass sie fertig gemacht werden. Und manchmal kann es genau so sein in unserem Leben. Manchmal kann es genau so sein, dass wir vor einer Mauer stehen und wir einfach nur von Gottes Wort hören, glaube, bete, vertraue und geh. Und wir wollen so viel mehr und wir wollen so viel mehr und denken uns, ich bin aber müde. Ich habe aber diese und diese Frage. Warum ändert sich nicht diese Situation in meinem Leben? Gott, ich bin doch gehorsam. Gott, du siehst doch, dass ich gehe. Aber sag mir doch bitte, wann passiert endlich das Wunder? Wann kommst du und trittst in meine Situation hinein? Wann kommst du und veränderst das alles? Ich glaube, das liegt oft daran, dass wir uns viel mehr darauf fokussieren, was beim Ergebnis rauskommt. Wir wollen mehr das Ergebnis haben. Wir wollen endlich das Resultat haben. Aber worum es Gott oft geht, ist, dass er uns in dem Prozess verändert. Es geht Gott viel mehr darum, in uns eine Veränderung zu bringen, bevor er uns ans Ziel bringt. Deswegen ist der nächste Punkt, den ich euch heute mitgeben will, hört nicht auf zu glauben, hört nicht auf zu gehen. Egal in welchem Lebensbereich ihr Fragen habt, in welchem Lebensbereich ihr vielleicht an einen Punkt kommt und euch denkt, ich bin doch gehorsam, aber ich bin müde und ich will aufhören zu gehen, möchte ich euch ermutigen und sagen, was ist, wenn du am 6. Tag stehst? Denn auf den 6. Tag ist der 7. Tag gekommen. Und am 7. Tag geht Josua mit seinem Volk raus und sagt ihnen, heute laufen wir 7-mal rum. Und wenn ihr die Posaunen hört, fangt an zu schreien. Wie ein Jubelschrei. Und sie laufen 7-mal um diese Stadt herum. Sie glauben, sie sind gehorsam. Sie laufen das 7-mal um diese Stadt. Und sie fangen an zu schreien. Und sie sehen, wie Gott kommt und diese Mauern einfallen lässt. Sie sehen, dass Gott treu ist. Sie sehen das, was so aussah wie, ey, das ist nicht möglich, da wird sich nichts bewegen. Der Gehorsam hat sie zum Sieg geführt. Ihre Ausdauer, ihr Glauben und ihr Vertrauen auf Gott hat sie zum Sieg geführt. Aber wie viele waren vielleicht am 6. Tag an einem Punkt, wo sie nicht mehr glauben wollten? An einem Punkt, wo sie gesagt haben, ich bin zu müde. Wisst ihr, es ist genauso mit vielen verschiedenen Dingen in unserem Leben. Es ist genauso, wie wenn du Sport treibst, wenn du einmal ins Fitnessstudio gehst und einmal Gewichte hebst, wirst du nicht irgendwie am nächsten Tag direkt den idealen Körper haben. Genauso ist es nicht so, wenn du am nächsten an einen Tag sagst, ich esse nur eine Mahlzeit, wirst du nicht am nächsten Tag wie ein Model aussehen. Warum? Es ist ein Prozess und in dem Prozess kommt die Veränderung. Lass mich das auf die geistliche Ebene nehmen. Wäre es so, dass wenn wir bei jedem einzelnen Gebet direkt eine Gebetserhörung haben, ich glaube, die meisten von uns würden sich gar nicht mehr mit anderen unterhalten. Wir würden die ganze Zeit am Beten sein, weil direkt im nächsten Moment eine Erhörung kommt. Wenn wir wissen würden, wenn ich einmal jemandem das Evangelium teile, dass er sich direkt und sofort bekehrt, dann würden wir die permanent draußen über Jesus reden, weil wir sofort sehen, dass sich die Menschen bekehren. Aber die Frage, die doch dann am Ende bleibt, ist, würde unser Glaube dadurch wirklich wachsen? Oder lass mich eine andere Frage stellen. Würden wir wirklich in einer Abhängigkeit, mehr in die Abhängigkeit zu Gott kommen? Würden wir uns mehr und mehr auf Gott verlassen? Würde sich unser Wesen mehr und mehr dem Wesen Jesus ähneln? Ich glaube, dass Gott uns mit hineinnehmen möchte in Prozesse. Ich glaube, dass Gott uns ermutigen möchte und uns in den Wegen, in denen wir gehen, ermutigen möchte, indem er uns zeigt mit so einen Geschichten, mit dem, was er mit seinem Volk gemacht hat, dass er uns zeigt, ich will dich verändern, ich will in dir arbeiten. Und jeden Schritt, den du in Treue gehst und in Gehorsam gehst, wird letztendlich zu einem Punkt führen, wo du Jesus Christus ähnlicher wirst. Vielleicht stehst du heute schon am sechsten Tag und der Sieg ist um die Ecke. Vielleicht stehst du aber auch am ersten Tag der 40 Jahre Wüste, wer weiß. Egal, wo du gerade stehst, möchte ich dich ermutigen, deinen Lebensweg genau so zu gehen, als wärst du am sechsten Tag. Als würde der Sieg um die Ecke stehen. Weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Haltung, unser Blick auf Jesus zu richten. Nicht von Jesus wegzuschauen. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus im Kapitel 5, deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Mit anderen Worten, selbst wenn wir nicht sehen, glauben wir. Wir halten daran fest, dass Gott treu ist. Und vor allem verstehen wir, dass Gott mit uns Wege geht und sein höchstes Ziel für uns ist, ihm seinen Sohn Jesus Christus ähnlicher zu machen. Das Schöne ist, dass wir im Alten Testament immer ein Bild auf Jesus Christus hin haben. Und auch Josua ist ein Bild für Jesus Christus. So wie Josua das Volk ins gelobte Land geführt hat, so führt uns Jesus ins gelobte Land. Genau so gibt er uns die Zusage, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und unsere Wüste, unser Weg, den wir gerade gehen, ist hier auf der Erde. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, solange wir Jesus nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, dass wir treu gehen, so wie das Volk treu gewandert ist. Dass wir festhalten an der Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Aber vielleicht sitzt du heute hier und hast dein Leben noch gar nicht Jesus Christus gegeben. Vielleicht kennst du das ganze Gerede über Jesus, du kennst die Kirche, du bist vielleicht in deiner Kindheitszeit in der Kirche groß geworden. Aber deine Mauer ist eben der Glaube an sich. Und vielleicht hast du auch sehr, sehr viele Fragen über Dinge, die in deinem Leben passiert sind und keine Antworten bis jetzt bekommen. Auch dir möchte ich genau dasselbe zusprechen. Wenn du dich Jesus Christus hingibst, wenn du glaubst, was er am Kreuz getan hat und du ihm folgst, dann wirst du sehen, wie Jesus Mauern in dein Leben einbrechen wird. Dann wirst du sehen, wie Jesus in dein Leben hineinkommt und es so verändert, nicht wie du es dir vielleicht vorstellst, aber er wird es verändern und du wirst sehen, dass Gottes Hand auf dein Leben ist. Und ich glaube, es gibt viele Menschen hier in diesem Raum, die dir ein Zeugnis davon geben können. Für alle anderen, die lange mit Jesus unterwegs sind, möchte ich euch diese Ermutigung geben, dass wenn wir jetzt nochmal in die Lobpreiszeit gehen, nochmal vielleicht Gebet in Anspruch nimmt. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, wieder nach vorne zu kommen und für euch beten zu lassen. weil Gottes Wort uns immer wieder dazu ermutigt, wenn wir Bereiche in unserem Leben haben, wo sich Mauern hochziehen, wenn wir Bereiche in unserem Leben haben, wo wir vielleicht müde geworden sind, und es muss gar nicht immer Sünde sein, sondern wenn das Feuer einfach erloschen ist, Erwartungen an Gott erloschen sind, Erwartungen, dass Gott in Kraft wirkt, noch in deinem Leben, dass Gott dich benutzen will. Auch euch möchte ich ermutigen, nach vorne zu kommen und für euch beten zu lassen. Damit wir unser Leben so führen, als wäre es der sechste Tag, als wäre der Sieg direkt um die Ecke. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Den letzten Satz, oder das Letzte, was ich euch einfach nochmal mitgeben möchte, ist, wenn wir unterwegs sind im Glauben, dann finde ich es eins der wichtigsten Dinge, die wir haben, in Gemeinschaft miteinander unterwegs zu sein. Weil wir lesen auch immer wieder in der Bibel von den Helden des Glaubens. Und das, was, glaube ich, sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, ist, dass Gläubige immer miteinander unterwegs waren. Dass sie einander erbaut haben. Dass sie füreinander eingestanden haben. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du in deinem Leben durch schwere Zeiten gehst, nicht nur jetzt das Gebet in Anspruch zu nehmen, wenn du nach vorne kommst, sondern dich auch Brüdern und Schwestern zu öffnen, die im Glauben sind. Weil glaub mir, das Glaubensleben ist ein Auf und Ab. Das Leben an sich ist ein Auf und Ab. Und ich glaube nicht, dass wir dafür geschaffen sind, dieses Leben alleine zu führen, dieses Glaubensleben alleine zu führen. Ich glaube nicht, dass wir wirklich vollkommen wachsen können, Jesus Christus hingegen wachsen können, mehr in Liebe zu Jesus wachsen können, aus eigener Kraft. Ich glaube, deswegen hat uns Gott einander geschenkt. Ich glaube, deswegen hat Gott dich in diese Gemeinde gestellt, damit du nicht nur mit Birol oder mit Paul oder mit Thomas unterwegs bist und ihre Predigten hörst, sondern dass du hier Glaubensbrüder, Glaubensschwestern hast, die dich auch in schweren Zeiten tragen. Deswegen lass uns diese Zeit jetzt nehmen, wenn wir nochmal in Lobpreis gehen, dass wir nochmal ins Gebet gehen und dass du von deinem Platz aus oder von hier vorne aus nochmal diese Lebensbereiche Gott abgibst, wo du müde geworden bist, wo Mauern vor dir sind und wo du an einen Punkt gekommen bist, wo du sagst, ich bin müde, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft.